Ich will ja an Gott glauben, aber kennst du dieses Denken? Kennst du vielleicht Menschen aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Familienumfeld, die sagen, ja, schön und gut, dass du an Gott glauben kannst. Ich würde auch gerne an Gott glauben. Aber da gibt es diese eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Oder es gibt da so viele Dinge, die machen für mich keinen Sinn. Ich möchte an Gott glauben, aber da steht mir noch was im Weg. Und in dieser Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden, dieser Gott existiert nicht, wollen wir mit Vorstellungen von Gott aufräumen, die dich vielleicht abhalten, an ihn zu glauben oder dich ihm zuzuwenden. Denn viele Menschen lehnen Gott ab, aber sie lehnen einen Gott ab, den es gar nicht gibt, der nicht existiert. Sie lehnen eine Vorstellung, eine Idee von Gott ab, die vielleicht verzerrt ist oder einfach nicht richtig ist. Und darum geht es in dieser Predigtreihe, dieser Gott existiert nicht. Und ich möchte heute über einen Gott sprechen, den ich schlicht und einfach die Spaßbremse genannt habe. Die Spaßbremse. Warum sollte ich an einen Gott glauben, der mir so viele Gebote und Regeln gibt, die ich befolgen soll? Kann ich nicht einfach ein Leben haben? Darf ich kein Leben haben, das Spaß macht? Ich möchte ja an Gott glauben, aber da gibt es scheinbar so viele Dinge, die ich nicht tun darf und es gibt so viele, die ich tun muss, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Gott, das ist eine Spaßbremse. Ich möchte an einen Gott glauben, aber ich möchte kein Langweiler sein. Ich meine, das klingt alles so eng und so streng, was es mit Gott auf sich hat. Da gibt es so vieles, was ich irgendwie anstrengend finde. Und dann diese Christen, ich meine, nichts gegen euch, aber die wirken so oft so langweilig. Ich meine, ich gehöre selber zu dem Haufen, ne? Ich stehe ja nun hier vorne. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin seit klein auf in eine Gemeinde gegangen, ich kenne das gar nicht anders, aber ich selber kenne dieses Denken auch und habe gedacht, boah, sind wir langweilig. Ich meine, ich habe nicht gedacht, wow, hier brennt die Bude, hier bebt das Leben, super cool. Sondern ich habe auch so gedacht, so wenn wir als Jugendliche da waren und gesagt haben, hey, können wir vielleicht mal ein Schlagzeug in den Gottesdienst einbauen? Dann hieß es so, ja, wenn ihr einen Jugendgottesdienst macht und wenn ihr mit Q-Tips spielt, bloß nicht zu laut. Aber die Orgel, die konnte nie laut genug sein. Und dann der Gitarrenchor. Ring, ding, 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 immer der gleiche Schlag. Ganz ehrlich, alles hat seine Zeit. Und das heißt auch, alles ist irgendwann mal gut gewesen und hat ein Ende gefunden. Ich meine, ich kenne Menschen, die sagen wirklich so, ey, ich möchte an einen Gott glauben, aber wenn das so langweilig ist, wenn das so weit von meinem Leben weg ist. Ich kenne auch Menschen, die sagen, weißt du, mein Leben ist klasse. Mir geht's doch richtig gut. Wozu brauche ich dann einen Gott, der mir ständig sagen will, was ich zu tun habe und was ich sein lassen soll? Wozu brauche ich Gott, wenn Gott doch so eine Spaßbremse ist? Und ich möchte heute Morgen ganz deutlich sagen, dieser Gott existiert nicht. Dieser Gott existiert nicht. Gott ist keine Spaßbremse, im Gegenteil. Weißt du, Gott möchte uns Leben geben und er sagt nicht nur irgendein Leben, sondern wahres Leben. Leben, was wir suchen. Leben, was uns erfüllt. Leben in Fülle, heißt es in der Bibel. Und Gott möchte mit uns Geschichte schreiben, er möchte sein Reich bauen. Und ich persönlich erlebe das als ein ziemliches Abenteuer. Ich erlebe das als etwas ziemlich Spannendes. Und wenn du Gott als Spaßbremse siehst, wenn du Gott denkst, der wird dir all den Spaß im Leben nehmen, dann möchte ich dir sagen, dieser Gott existiert nicht. Und vermutlich ist dein Gottesbild geprägt durch die Menschen, die dir Gott vorstellen. Ich glaube, dass du dann nicht Jesus ablehnst, sondern dass du eher die Art und Weise ablehnst, wie Menschen dir Jesus repräsentieren und vorstellen. Und ich möchte heute über die Dinge sprechen, Religion und Christsein. Ich möchte darüber sprechen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und dem, was wir Nachfolge nennen, was wir wirklich Christsein nennen, wenn wir vom Christsein sprechen. Denn Religion, das sind menschengemachte Formen, Strukturen und Regeln, die sich erdacht wurden, damit der Glaube irgendwie eine Form, einen Rahmen bekommt, in dem wir uns bewegen, und einen Rahmen, eine Form, die wir haben, die wir brauchen, in der wir das Gefühl haben, wir würden dadurch dann Gott gefallen. Und damit konzentriert sich Religion ganz oft auf Äußerlichkeiten, auf Äußeres, aber nicht auf Inneres. Ich habe vor ein paar Wochen hier darüber gesprochen, dass wir eine authentische Kirche sein wollen. Was es bedeutet, authentisch Christsein zu leben. Dass wir eine Kirche sein wollen, in der Menschen nicht einfach nur über irgendwas reden, aber komplett anders leben, sondern wir wollen eine Kirche sein, wo wir sagen, wir tun das, was wir von innen heraus auch, wovon wir überzeugt sind, was wir glauben. Das, wovon wir hier reden, das leben wir auch, weil wir von innen heraus eine Veränderung erfahren haben und nicht irgendwo uns etwas überstülpen und irgendwas spielen, was wir gar nicht in Wirklichkeit sind, sondern hier wollen wir authentisch und echt sein und uns Gott ausstrecken, damit wir von innen eine Veränderung erfahren. Und bei diesem Thema authentisches Christsein, bei diesem Thema Religion und das, was Nachfolge heißt, da ist Jesus selbst übrigens auch sehr leidenschaftlich geworden. Wenn ihr Jesus mal leidenschaftlich hören wollt, dann lest Matthäus Kapitel 23. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen, Matthäus 23. Wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, keine Sorge. Aber das ist richtig spannend und Jesus ist voller Leidenschaft. Ich werde nur ein paar Verse rausgreifen. Zuerst mal die Verse 25 bis 26. Ihr könnt die auch hier mitlesen. Dort heißt es, und das ist Jesus, der das jetzt sagt, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann von selber sauber. Jesus spricht hier nicht die religiösen Leiter an und will ihnen erklären, wie sie einen Abwasch zu machen haben, sondern er nutzt hier dieses Bild vom Abwasch einer Tasse. Und ich finde das klasse, weil das, was Jesus hier sagt, ist eigentlich, hey, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, in unserer Sprache, ihr super heiligen, frommen Menschen, das, was ihr dort zeigt, ist eine Show, aber es entspricht nicht eurem Herzen. Und ich mag dieses Bild vom Abwasch, weil es so schön etwas verdeutlicht und ich wollte das erst hier vorne aufbauen. Weißt du, du kannst jetzt eine Kaffeetasse nehmen, die kann von außen total toll aussehen. Und du denkst so, wow, was für eine schicke Tasse. Tolles Logo von der Ruhrkirche drauf. Ja? Doch wenn es von innen ranzig ist, diese Tasse, dann schmeckt der Kaffee nicht. Da kann die Tasse noch so schön von außen aussehen. Und ich weiß nicht, wie ihr eure Kaffeetassen abwascht, aber um den Kaffee genießen zu können, muss sie von innen gespült sein. Und ich spüle eine Tasse, indem ich sie untertauche, von innen schön sauber mache und von außen wird sie dadurch schon selber sauber. Von außen wird die automatisch sauber. Und das ist so das Bild, was Jesus hier anspricht, was Christsein bedeutet und was die Pharisäer dort machen. Da bei den einen, die polieren von außen, da soll es schön aussehen, da soll es fromm aussehen, da soll es heilig aussehen. Aber was Jesus sich eigentlich wünscht ist, hey, fangen wir mal innen drin an. Dann wird sich alles andere von automatisch ergeben. Es geht um das Herz und nicht um das, was du außen lebst. Und wir haben als Menschen, oh Schatz, hast du die Figur mitgenommen? Die brauche ich eben. Das ist toll, weil ich fand das jetzt. Indianer, super. Polizist ist nicht so. Macht für euch jetzt keinen Sinn, aber ich habe mir das überlegt und ich fand das so toll, weil es so einen Größenunterschied darstellt. Wisst ihr, wir haben von Gott oft folgende Vorstellung. Gott ist irgendwo da oben und das bist du, Hans-Peter. Und du stehst da unten, ganz klein, vor dem großen Gott. Und das ist ja auch richtig. Aber jetzt kommt Religion und sagt, wir wollen doch mit dem großen Gott zu tun haben. Wir wollen das Leben, was er versprochen hat. Also, was müssen wir tun? Wir müssen uns anstrengen, um irgendwie da hochzukommen. Unsere harte Arbeit, die bringt uns da hoch. Unsere Leistung, wir müssen darauf achten, wie wir leben, damit Gott uns annimmt, damit Gott Gefallen an uns findet. Es geht darum, was wir tun. Ich weiß nicht, mit was für Regeln du so aufgewachsen bist, mit frommen Regeln, so von wegen, du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen, in den Gottesdienst. Du musst jeden Tag deine stille Zeit mit Gott machen. Gemeint ist, steh um 5 Uhr morgens auf, knie dich auf den Boden, zünd eine Kerze an und lies aus deiner Bibel in den Chroniken und dann bete.
So, ja? Dann hast du wieder ein paar Stufen höher geschafft zu dem großen Gott.
Ich weiß nicht, was du sonst noch so für Regeln hattest. Sei lieb zu den Menschen, hilf alten Damen über die Straße, alles schön und gut. Und dann gibt es ja auch noch die Dinge. Dann gibt es ja auch noch die Dinge, die sollen wir nicht tun, ja? Nicht trinken, nicht rauchen und immer eine Bibelbreite zwischen dem anderen Geschlecht. Da habe ich mich immer gefragt, okay, wie ist das jetzt gemeint? So, so, so. Kann das ja, ist ja Interpretationsfreiraum da drin, ne? Immer eine Bibelbreite zum anderen Geschlecht. Und das ist so das Denken von Religion. Wenn du dich an die richtigen Dinge hältst, wenn du die richtigen Dinge tust und die falschen Dinge sein lässt, dann kommen wir irgendwie näher zu Gott und dann wird Gott mich vielleicht auch lieb haben und dann wird er vielleicht auch Gefallen an mir finden. Und Jesus sagt in dieser Bibelstelle, die wir gerade eben gelesen haben und in diesem ganzen Kapitel geht es ihm darum, das ist das, was die Pharisäer die ganze Zeit sagen. Seid bitte nicht so. Diese Pharisäer, sie haben, Hans-Peter, haben wir einen Hans-Peter hier? Nee, gut. Weißt du, die Pharisäer, die haben dicke Gebetsriemen getragen und haben damit gezeigt, so wir sind ganz tolle Beter heutzutage, wir sind so ganz fromm. Heutzutage hat man eine Bibel mit Goldschnitt und achtet darauf, dass kein Knick in die Seite kommt. Ja, so dieses, sind auf die Straße gegangen, haben toll gebetet und laut gebetet und gesagt, ah Gott, wir danken dir für alles und so, haben so Eindruck geschunden, so heißt das, glaube ich, ne? So auf die ganzen Menschen und gezeigt, guck mal, wie toll wir sind und wie gut und heilig wir leben. Sie hatten dann auch noch diese tollen Gewänder, die sich schon auszeichneten als besonders heilige und besonders fromme Menschen. Hier vielleicht ein Exkurs kurz eingebracht. Das ist übrigens auch etwas, ich will damit keinem auf die Füße treten, aber was ich erlebe, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die einfach mal auf Kirche schauen, was sie wundert, wenn ihr Freund, der samstagsabends noch mit der Joggingbuchse auf dem Sofa sitzt, die Bierbuddel zwischen den Beinen hat und Fußball guckt, am Sonntagmorgen plötzlich total geschniegelt mit einem Anzug, den er sonst nie trägt, aber dann hat er ihn an, in den Gottesdienst geht, Krawatte anhat und meint, das muss aber am Sonntag so sein. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Das ist für viele auch so eine Sache, ey, das ist ein Feiertag sonntags. Und ich ehre Gott dadurch, dass ich mich vernünftig anziehe, wenn ich Gottesdienst feiere. Ich verstehe das. Ich persönlich habe nur ein Problem damit, wenn das wirkt wie Verkleiden. Ich muss mir irgendwie was anziehen, damit ich entsprechend angezogen bin für Gott. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, Gott ist es so egal, was du anhast. Er freut sich einfach, wenn du da bist. Exkurs beendet. Gehen wir zurück zu den Pharisäern. Die Pharisäer, sie machen so eine große Show aus ihrem Frommsein, aus ihrem Heiligsein, aus ihrem Glaubensleben. Sie machen eine große Show und dann stehen sie auch dort und reden zu den anderen Menschen und sprechen über sie diese vielen, vielen Regeln aus, wie sie zu leben haben. Über 600 Regeln haben damals den jüdischen Alltag regeln wollen, damit sie Gott gefallen, damit sie Gott ehren durch diese ganzen Dinge. Und wenn ich das richtig abgespeichert habe, war das eine Entwicklung daraus, dass sie halt beobachtet haben, wir kommen mit den 10 Geboten, da scheitert unser Volk immer wieder dran, an den Geboten, die Gott uns gegeben hat, da scheitern wir immer wieder dran. Wir verstoßen immer wieder dagegen. Wir müssen das safe machen, wir müssen das noch besser absichern. Also, was haben sie gemacht? Noch mehr Regeln erdacht, die dafür sorgen, dass man die anderen Regeln, die Gebote Gottes, einhält. Ich habe davon gelesen, dass 65 Regeln alleine sich darum bemühen, dass man den Sabbat heiligt. 65 Regeln, die dafür sorgen, dass man diese eine Regel, achte, heilige den Sabbat, heilige den Feiertag, dass man darauf achtet. Wie bitte? 65 weitere Regeln, um eine Regel zu befolgen. Und deshalb wird Jesus da auch leidenschaftlich und spricht da deutliche Worte. Nochmal aus Matthäus 23, Vers 4 und 5, da sagt er zu den Pharisäern, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Und dann kommt so eine Aufzählung mit dem Gebetsriemen und. Was Jesus hier sagt ist, das sind zu viele Regeln.
Die nennen euch so viele Regeln, sie fordern euch so heraus, sie setzen euch unter so einen Druck, irgendwie ein religiöses Erscheinungsbild zu liefern. Aber das ist nicht das, das spiegelt nicht Gottes Herz wider. Gottes Herz geht es nicht in erster Linie darum, ob du Regeln befolgst. Gott geht es nicht darum, Regeln zu befolgen. Das war nie sein Plan. Am Anfang gab es überhaupt keine Regeln. Nicht wirklich, da kommen wir nachher noch zu. Regeln sind nie dazu gedacht gewesen, uns einzugrenzen, uns Druck zu machen, uns den Spaß am Leben zu nehmen, sondern eigentlich sind sie da, um uns freizusetzen, das Leben zu leben, was Gott für uns erdacht hat und was jeder von uns eigentlich sucht. Was das bedeutet, wie Gott wirklich ist und weshalb er Gebote hat, darüber möchte ich jetzt ein wenig nochmal sprechen und möchte dazu drei Verse nutzen aus dem Römerbrief, Kapitel 3, ab Vers 20. Der Römerbrief ist ein hochtheologisches Werk und diese Verse haben es auch in sich, aber wir werden sie dann jetzt gleich auseinandernehmen. Römer 3, ab Vers 20, dort heißt es: Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Wie ist Gott wirklich? Mein erster Punkt: Gottes Annahme verdienst du dir nicht durch das Befolgen von Gesetzen. Egal wie hart du es versuchst, egal wie religiös du lebst, wie fromm du daherkommst, welche Leistungen und guten Leistungen du schon gebracht hast und wie viele schlechte Dinge du vielleicht in deinem Leben schon vermieden hast, dadurch kannst du dir Gottes Annahme nicht verdienen. Egal wie hart du es versucht hast. Denn in Vers 20 steht, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Um wen geht es hier? Um uns alle. Niemand. Egal in welche Kirche du gehst, egal auf welche Art und Weise du getauft wurdest, egal wie du dich anziehst, wie brav du dich verhältst, es ist egal. Egal was du tust, du kannst dir dadurch nicht Gottes Annahme, seine Liebe irgendwie verdienen. Niemand kann das. Niemand kann das. Darum geht es nicht bei Geboten und Gesetzen. Dass wir etwas tun müssen, damit wir irgendwie von hier nach da oben zu Gott in die Nähe kommen. Stellt sich also die entscheidende Frage, warum hat Gott uns dann Gebote gegeben? Was machen sie dann für einen Sinn? Und da sind wir schon bei Punkt 2. Die Bestimmung seines Gesetzes ist es, dir zu zeigen, wie sehr du einen Retter brauchst. Vers 20 geht ja weiter. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Und jetzt im Gegenteil. Je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Und hier wird es jetzt praktisch. Ich könnte auch sagen, hier wird es jetzt persönlich. Du, der du hier sitzt, bist ein Sünder. Du bist schuldig. Und das sagt nicht ich, das sagt die Bibel, aber es ist entscheidend, ob du dem zustimmen kannst oder nicht für dein Leben. Es ist entscheidend, wie du dich zu dieser Meinung der Bibel stellst, dass du ein Sünder bist. Und wenn du jetzt sagst, hey, Timo, was soll das? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Nimm mir das nicht übel, wenn ich sage, du bist Sünder. Ich glaube auch nicht, also ich bin nicht besser als du, auch wenn ich hier vorne stehe als Pastor. Aber es kommt halt immer darauf an, womit man sich vergleicht. Ne? Ich meine, wenn du dich mit deinem Sitznachbarn vergleichst, der rechts von dir sitzt, dann wirst du sagen, oh, ich bin ein guter Mensch. Aber wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass es ja einen Standard gibt zu Gott, dem heiligen Gott, und dass wir sagen so, okay, wir sind hier unten, Gott ist da oben, irgendwie sind wir ganz weit entfernt. Wenn wir uns mit den Standards Gottes vergleichen, dann stehen wir alle nicht unbedingt gut da. Und das zeigen uns seine Gebote, das zeigen uns die Gesetze. Ich möchte jetzt ein paar Fragen stellen an euch und ihr müsst jetzt wirklich alle mitmachen, auch diejenigen, die sonntagsmorgens, deren Arme sonntagsmorgens immer so eine stärkere Erdanziehungskraft verspüren. Bitte macht heute Morgen alle mit, Arme heben, wenn ihr sagt, ja, da gehöre ich zu. Drei Fragen, ich habe die hier schon mal gestellt, sind nicht so schwer zu beantworten, aber es ist wichtig, dass alle mitmachen, okay? Erste Frage, wer von euch hat schon einmal gelogen? Haltet die Arme mal oben. Falls es irgendjemanden jetzt gibt, der den Arm nicht oben hat, ja, das sind die Schlimmsten, die lügen sogar sonntags morgens im Gottesdienst. Ja. Zweite Frage. Wer von euch hat schon mal was geklaut? Ich merke, viele von euch wissen nicht, dass euch die Weintrauben beim Kaufland erst gehören, wenn ihr sie bezahlt habt und vor allen Dingen abgewogen habt. So, vorher 5 Weintrauben gegessen, dann auf die Waage gelegt. Das ist, glaube ich, auch eine Form von Klauen. Okay, die letzte Frage, die könnt ihr ganz, ganz, ganz schnell beantworten. Da könnt ihr nur so machen, sodass euer Partner das nicht mitbekommt. Es reicht ein kleines Zucken, ich kann das verstehen. Die letzte Frage lautet, wer von euch hat schon mal einmal einer Person, die nicht euer Partner ist, hinterhergeschaut? Aha. So, und jetzt könntet ihr sagen, ach Timo, komm. Was denn das? Jetzt machst du aber auch wirklich aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist doch jetzt alles nicht so schlimm, ist doch total normal. Für uns ist das total normal. Ja, aber soll ich euch was sagen? Gottes Standards sind andere. Gott sagt, wenn du einer anderen Person hinterher schaust, hast du schon Ehebruch begangen. Das sind Gottes Standards. Also fasse ich mal zusammen, wir sind hier in einer Kirche voller lügender, stehlender Ehebrecher. Was ist denn das für eine unheilige Kirche hier? Und da will auch einer von euch sagen, er ist kein Sünder. Falls du hier zu Besuch bist, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Meine Absicht ist nicht, dass sich hier irgendjemand schlecht fühlt. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, und das ist so wichtig, dass wir alle da gleich sind. Wir alle versagen dabei, wenn es darum geht, irgendwie sich mit Leistung oder so nach Gott hochzuarbeiten. Seine Annahme mit Leistung, mit Befolgen der Gesetze, da versagen wir immer wieder. Und wir alle sind irgendwie, wir alle haben Fehler. Und dafür, dass wir das einsehen, dazu dient auch das Gesetz, dass wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Wisst ihr, Gott ging es nie um Leistung. Ihm ging es nie darum, dass du etwas leisten musst, sondern ihm ging es darum, dass du etwas erkennst, nämlich dass du getrennt von ihm bist und dass du Hilfe brauchst. Es geht darum, dass du etwas erkennst, was dein Leben verändert. Denn bevor du nicht selbst dich als Sünder siehst, wirst du nicht die Notwendigkeit eines Retters erkennen. Und deshalb brauchen wir Gesetze. Sie zeigen uns, dass wir alle, keiner ist hier eine Ausnahme, ganz weit von Gott weg sind, vom Heiligsein. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wir alle brauchen Hilfe. Wir können uns dann noch so sehr anstrengen. Und jetzt kommt der für mich krasseste, bedeutendste, wichtigste Punkt über den Gott, der wirklich existiert und der uns sagt, der uns noch einen zweiten Grund gibt, warum wir Gebote und warum Gott uns sie gegeben hat. Der Punkt 3 lautet, allein durch den Glauben findest du seine Annahme. Allein durch den Glauben. Es geht nicht darum, was du leistest oder wie hart du es versuchst, sondern es geht darum, ob du verstehst, wer Gott ist, was er für dich empfindet, was er für dich getan hat und ob du bereit bist zu sagen, ich vertraue dir, ich nehme das mal an. In Römer 3,22 steht Folgendes. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Glauben heißt, ich glaube das, was über ihn gesagt ist. Ich glaube, dass er Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass er das, was er gesagt ist, hat Wahrheit ist. Ich glaube, dass das, was er getan hat, mir gilt und ich möchte das für mein Leben annehmen. Indem wir an Jesus Christus glauben, ich schenke ihm mein Vertrauen. Denn was anderes kann ich ihm gar nicht geben. Dadurch können alle, egal was du angezogen hast, ohne Unterschied gerettet werden. Es ist egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Es ist egal, wie schlimm deine Gegenwart aussieht. Wenn du Vertrauen findest zu Jesus und wagst, wirst du erleben, dass er dich annimmt, dass er dir deine Schuld vergibt, dass er sagt, all das soll keine Rolle mehr spielen. Du bist frei
in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, dafür musst du nichts tun, dafür habe ich schon alles getan. Und dann darfst du ein neues Leben starten. Du brauchst keine Religion. Du brauchst diese ganzen Formen erstmal nicht. Nicht, um Gottes Liebe und Annahme zu erfahren. Dafür brauchst du nur Jesus. Du brauchst nicht Jesus plus Leistung. Du brauchst nur Jesus. Du brauchst nicht Jesus plus irgendwelche frommen Anstrengungen. Du brauchst nur Jesus und Jesus allein. Was das bedeutet und wie das aussieht und wie Gott wirklich ist, wird für mich am deutlichsten an der Geschichte von Jesus am Kreuz. Ich gehe davon aus, dass ihr alle wisst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir erinnern uns daran an Karfreitag. Aber da gab es noch zwei weitere Männer, die neben ihm hingen, links und rechts. Zwei Verbrecher, die wirklich es verdient hatten, dort zu hängen. Und der eine, der machte sich die ganze Zeit lustig über Jesus. Doch der andere, der sagte, dieser Mann da zwischen uns, der hat das nicht verdient. Wir haben das verdient, der nicht. Und er sagt dann zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich gehst. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus schaut ihn dann an und sagt, ich versichere dir, ich verspreche dir, ich garantiere dir, ich gebe dir Stempel, Siegel und wie auch immer das heißt, ich gebe dir alles dafür. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Hä? Moment, Moment, Jesus, stopp! Muss der nicht erstmal zeigen, dass er regelmäßig in den Gottesdienst geht? Muss er sich nicht zumindest mal taufen lassen, mal gucken, ob er dazu den Mut hat? Hier oben am Kreuz kann er viel sagen. Wie wäre es mit einer Taufe? Nee. Mm-mm. Alles, was wir verstehen müssen, ist, dass wir es selber nicht schaffen. Und dass wir Gott brauchen. Dass wir Jesus brauchen. Und dann dürfen wir uns sicher sein, wir werden in Gottes Gemeinschaft leben. Wir werden eine neue Schöpfung sein. Alles, was uns von Gott trennt, ist vergeben. Und wir dürfen dieses Leben finden, was Gott eigentlich sich für uns gedacht hat. Wir dürfen es entdecken und spüren und irgendwann auch voll erleben. Das ist übrigens der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Christsein. Bei Religion geht es um Leistung, die du bringen sollst. Beim Christsein geht es darum, welche Arbeit Jesus schon geleistet hat am Kreuz. Religion sagt, was du alles tun sollst. Christsein bedeutet, was Jesus schon getan hat. In der Religion geht es darum, ich gehorche, damit Gott mich ein wenig lieb hat. Damit ich eine Chance habe, dass Gott mich lieb hat. Beim Christsein geht es darum, ich gehorche, weil Gott mich liebt. Weil er mich angenommen hat. Und zwar bedingungslos. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ich will nicht mit diesem Gott leben, der so eine Spaßbremse ist, da gibt es mir viel zu viele Regeln, da müssen wir uns bewusst sein und da dürft ihr sagen, weißt du, Religion hat kompliziert gemacht, was Gott eigentlich einfach gemacht hat. Denn Gottes Idee war total easy. Gottes Idee war einfach. Er hat das Paradies erschaffen, er hat Adam erschaffen, das war super, dann hat er Eva erschaffen, das war besser. Und diese beiden lebten nun nackt in einem wunderbaren Garten. Und jeder, der mir sagt, Gott ist eine Spaßbremse, ich finde das ziemlich aufregend, seine Grundidee. Ich sage das gerne immer wieder. Und Gott sagt dann zu den beiden, hey, genießt das Leben, feiert das Leben, genießt die ganzen Früchte. Habt Spaß, vermehrt euch, gebt den Tieren Namen, nehmt dieses Land in Eroberung. Das war sein Ziel. Und dann sagt er, nur eine Sache tut bitte nicht. Oh, da war sie wieder, die Spaßbremse, oder? Nur eine Sache. Warum sagt er das? Warum dürfen sie diese eine Sache nicht tun? Weil er möchte, dass sie keinen Spaß haben, weil er möchte, dass sie nicht das Leben genießen können, weil er sie von all dem Schönen und Guten fernhalten will? Nein, weil er sagt, lasst diese eine Sache, denn sie wird euch von dem Leben fernhalten, was ich jetzt für euch bereithalte. Das war der Grundgedanke eigentlich von Gott. Warum sagt Gott uns, lasst diese eine Sache sein? tu lieber das. Warum sagt er das? Aus Liebe. Weil er es gut mit uns meint. Weil er möchte, dass wir das Leben haben, das er für uns erdacht hat. Seine Gebote wollen dich im Bereich seines Segens halten. Gebote zeigen dir nicht nur, dass du Hilfe brauchst, sie sind auch sowas wie Leitplanken. Und du kannst sagen, oh, diese ollen Leitplanken, die begrenzen mich ständig, wenn ich Auto fahre, die nerven mich. Oder du sagst, hey, Leitplanken sorgen dafür, dass ich nicht in den Abgrund stürze und dass sie halten mich am Leben. Gott ist keine Spaßbremse, er liebt dich und er will, dass du lebst und er will nicht, dass du einfach nur so lebst, er will, dass du ein erfülltes Leben hast, wahres Leben hast. Religion kann das kompliziert machen, was Gott eigentlich einfach gemacht hat. Gott macht Religion selber wieder einfach, dadurch, dass er gesagt hat, Jesus hat schon alles getan, ihr müsst nichts mehr tun. Wir müssen nicht versuchen, Gott mit religiösen Werken zu gehorchen, um diese Lücke zu schließen. Weißt du, was Christsein wirklich bedeutet? Ich gehorche Gott, weil er mich liebt. Ich muss nicht gehorchen, ich gehorche Gott, weil ich erfahren habe, dass er mich liebt und dass das gut für mich ist. Ich muss Gott nicht ehren, ich muss nicht in den Gottesdienst gehen, ich muss nicht mit ihm sprechen und ihn anbeten. Aber ich will das tun, weil er es verdient hat, weil er mich unverdient angenommen hat, weil es mein Leben positiv prägt, weil es mein Leben positiv verändert. Ich muss das alles nicht tun. Und da sind wir wieder bei dieser Tasse. Wenn ich eintauchen darf in die Liebe Gottes, dann verändert mich das automatisch. Wenn ich das zulasse, wenn ich das verstehe, dass ich das einfach so darf, verändert mich das. Mein Denken, mein Handeln. Da ist Gott keine Spaßbremse, sondern dann erlebe ich, was das Gutes ist, wie gut was ist. Und dann werde ich automatisch manche Dinge einfach nicht tun wollen, weil Gott sagt, hey, lass es ist gut für dich, wenn du es sein lässt. Oder ich tue Dinge, weil ich weiß, sie werden mir gut tun, weil Gott es sagt. Es passiert dann automatisch. Gott ist keiner, der uns eingrenzen will, der uns den Spaß am Leben nehmen will. Ganz im Gegenteil, er ist keiner, der von oben herab guckt und sagt, jetzt seh mal zu, dass du hochkommst. Er ist derjenige, der runtergekommen ist und gesagt hat, komm, wir gehen mal gemeinsam den Weg. So ist Gott. Die Spaßbremse existiert nicht. Er ist derjenige, der uns zum Abenteuer einlädt und uns dafür Leitplanken gegeben hat. Er will uns frei machen, er will uns in die Freiheit führen, das Leben zu leben, das nur er schenken kann, weil er uns liebt. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass du das erfährst. Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist es hier und jetzt einfach für uns macht. Wenn wir dich jetzt anbeten mit Liedern, wenn wir uns nach dir ausstrecken, wenn wir jetzt Zeit in deiner Gegenwart verbringen wollen, Gott, dass wir von deiner Liebe bewegt werden und nicht von irgendetwas anderem, was uns klein macht, was uns Druck macht, was uns zu irgendetwas zwingt. Lass uns erkennen, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn Jesus gesandt hast und er sein Leben gab, damit wir leben können, damit wir mit dir leben können. Und Vater, ich bete darum, dass wir nun deine unvergleichliche, kompromisslose, bedingungslose Liebe erfahren, die uns durch Gnade, unverdientes Geschenk verändert. Und hilf uns durch die Kraft deines Geistes, das Leben zu leben, das dich ehrt. Nicht um Anerkennung bei dir zu gewinnen, sondern weil deine Liebe uns in Bewegung setzt. Weil wir verstanden haben, dass es gut ist, dir zu folgen, nach deinen Wegen zu leben. Und weil wir dir vertrauen wollen. Amen.